Heute feiern wir die Auferstehung Jesu. Das ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Bis dahin ist alles auf den Tod zugelaufen. Seit Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung, haben wir Zukunft, haben wir Leben. Das feiern wir miteinander. Es ist eine unglaubliche Botschaft. Unvorstellbar. Damals, als es geschehen ist, und heute genauso. Letztes Jahr durfte ich schon mal hier auch an Ostern predigen. Da habe ich das Geschehen aus der Perspektive von den Frauen, die unter dem Kreuz waren, entfaltet. Heute möchte ich zwei andere Personen aufgreifen. Zwei Nachfolger, die unterwegs waren. Der Evangelist Lukas, er berichtet davon im 24. Kapitel. Am gleichen Tag, es meint den Ostersonntag, das heißt der Sonntag nach dem Pesachfest der Juden, gegen Mittag, also so ein Tag wie heute, nur 3 Stunden später. So am frühen Nachmittag. Am gleichen Tag gingen 2 von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie von Blindheit geschlagen und erkannten Jesus nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen dort sich abgespielt hat? Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei hatten wir gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an die Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass Jesus lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn, Jesus, selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihnen, in der ganzen Schrift, die Bibel, das Alte Testament ist damit gemeint, alles, was sich auf ihn, Jesus, bezog. Er fing an bei Mose und ging durch die sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss, sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon, der Petrus, erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Sie wollen wir heute verstehen. Und dass uns Wegweisung und Kraft für den Alltag gibt. Das erbitten wir jetzt von dir. Amen. Aus diesem reichen Text möchten wir 6 kleine Elemente aufgreifen. 6 Schritte zur Hoffnung. Was macht den Unterschied? Und zunächst beginnt es ja ganz dunkel eigentlich. Enttäuscht. Am Ostersonntag, am frühen Nachmittag, 2 von den Nachfolgern von Jesus sind unterwegs. Etwa 3 Stunden Fußweg liegt vor ihnen. Ihre Herzen sind schwer. Was hatte sich alles in den letzten Tagen ereignet? Darüber diskutierten sie jetzt miteinander. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs gewesen. Hatten seine Lehre miterlebt, wie er gepredigt und geheilt hat. Gottes Wort mit Vollmacht verkündigt. Er war wahrlich der von Gott gesandte Messias. Er war derjenige, der die Wende herbeibringen würde. Jesus hatte ganz viel Aufmerksamkeit im Volk gefunden. Die Leute waren begeistert von ihm. Doch auch Feindschaft von den Herrschenden. Mit einer großen Volksmenge war er nach Jerusalem eingezogen. Die Leute hatten ihm zugejubelt. Das ist der versprochene Retter. Er wird die Römer endlich rausschmeißen. Er wird ein neues Reich von Israel als Sohn Davids aufrichten. Doch die jüdischen Autoritäten fürchteten um ihre Macht. Hatten Angst, es würde einen Volksaufstand geben und die römische Besatzungsmacht würde diesen blutig niederschlagen. Ein Massaker vollziehen. Darum griff die Polizei schnell zu, verhaftete ihn, einem Scheinprozess über Nacht verurteilt zum Tode und gleich wird das Todesurteil ausgeführt. Schnell noch, bevor das große Pilgerfest, das Passafest beginnt. In wenigen Stunden waren alle Hoffnungen der Jünger zerplatzt. All ihre Erwartungen, dass Gott noch eingreifen würde, dass er seine Gerechtigkeit aufrichten würde, dass er Jesus vom Kreuz retten würde, aber nichts geschah. Und jetzt ging sogar die Polizei gegen die Nachfolger von Jesus vor, noch diese zu verhaften. Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Angst. Was soll nur werden? Die Jünger diskutierten so miteinander. Wörtlich müsste man übersetzen, sie warfen sich gegenseitig Worte an den Kopf. So heftig waren sie im Gespräch miteinander. Wie konnte das nur passieren? Wie konnten sie sich nur so irren mit Jesus? Und niemals hatten sie mit einer Auferstehung rechnen können. Und jetzt kamen auch noch die Berichte von den Frauen, die plötzlich gesagt haben, das Grab war leer. Und Engel wären ihnen erschienen. Alles klang so surreal, so absurd, gegen alle Erfahrungen. So diskutierten sie heftig miteinander. Vielleicht nicht nur die Jünger, damals. Ich weiß nicht, wie ihr euch heute Morgen fühlt, wie euer Frühstück verlaufen ist, ob es ein schönes, harmonisches Familienessen war oder ob es Zoff gab, Enttäuschungen, vielleicht schon in den letzten Tagen. Vielleicht haben manche Angst vor der Zukunft. Wie wird das in der Ukraine mit dem Krieg? Oder Donald Trump und der Zollkrieg jetzt? Was wird aus meinem Arbeitsplatz? Und der Krieg in Israel? Und jetzt die Aufrüstung in unserem Land? Was bedeutet das für unsere Sozialsysteme? Und wie stabil ist die Regierung, die sich gerade da zusammenfinden will? Die fangen jetzt schon wieder an zu streiten miteinander. Was soll das nun werden? Und plötzlich sind vielleicht alle deine Glaubenserfahrungen ganz weit in den Hintergrund getreten. So weit weg. Enttäuscht vom Leben? Vielleicht auch enttäuscht von Gott? Warum hat er nicht eingegriffen in dieser vielleicht Lebenskrise? Warum hat er nicht diese oder jene Probleme gelöst? Gott, wo bist du? Warum schweigst du? Ja, auch an Jesus kann man irre werden, weil er so ganz anders ist. Und so sind diese beiden Jünger unterwegs, weg von Jerusalem, auf dem Weg nach Hause vielleicht, in ihrem Herkunftsort, weg von diesem gefährlichen Jerusalem, zurück zu dem Vertrauten, was wenigstens ein bisschen Halt gibt. So sind die beiden Wanderer unterwegs, enttäuscht. Und vielleicht auch manche von uns hier gehören auch mit dazu. Doch damit endet nicht diese Geschichte. Das Zweite. Da nähert sich nämlich ein unbekannter Wanderer. Diesen zwei Personen, die unterwegs sind. Und er stellt ihnen einfache Fragen. Was beschäftigt euch? Worüber redet ihr? Was ist denn alles passiert? Damals war es üblich, dass sich andere Wanderer einer Reisegruppe angeschlossen haben. Gemeinsam ist man sicherer vor Straßenräuber und Wegelagerern. Hat man Gemeinschaft miteinander. So war das nicht unüblich. Aber dass es Jesus ist, wussten sie nicht. Aber Jesus sucht diese Verwirrten, enttäuschten Nachfolger auf. Und er hört ihnen aufmerksam zu. All das, was sie zu sagen haben, und er stellt behutsame Fragen, ganz einfühlsam, als ein Seelsorger. Er bittet sie, zu erklären, was sich passiert und ereignet hat. Und die zwei müssen nachdenken, müssen sie in Worte fassen, was ihr Herz so schwer gemacht hat, was sie in ihrer Diskussion bisher stets vorausgesetzt haben. Und er fragt nach. Nicht, weil er es nicht wüsste. Er, Jesus, er kannte das ja alles. Aber er wollte, dass die Jünger selbst es sich bewusst gemacht haben. Er will sie auf den Weg mitnehmen, den Weg der Gedanken. Das bringt mich zum Dritten. Jetzt müssen die Jünger erzählen. Einfach ausspucken, was ihnen das Herz so schwer gemacht hat. Die ganze Geschichte. Von Jesus von Nazareth, diesen Propheten vor Gott, vom Volk geschätzt, die mächtigen Wundertaten, von den Oberen verurteilt, ans Kreuz geschlagen. Der erhoffte Retter stirbt. Und 3 Tage ist es schon her, jetzt ist er mausetot. Alle vielleicht Hoffnung, er könnte vielleicht nur scheintot gewesen, nach 3 Tagen ist es vorbei. Endgültig. Ehrlich und schonungslos, so erzählen diese Jünger. Und dürfen doch wir unser Herz vor Gott ausschütten. Einfach so erzählen. All den Schmerz, die Angst, die Fragen. So offen dürfen wir mit Gott reden. Ich finde es erstaunlich, wenn ich das Buch Hiobs nehme oder die Psalmen, wie Menschen dort ihren Schmerz vor Gott ausdrücken. Man, das finde ich richtig unverschämt, frech, brutal. So dürfen wir mit Gott reden. So ehrlich dürfen wir vor ihm sein. Und dann erklären die Jünger auch all das, was sie nicht verstanden haben, was ihnen überhaupt keinen Sinn gemacht hat, was diese verrückten Frauen da alles erzählt haben, was gar nicht zusammengepasst hat. Dann auch noch, dass das Grab leer war. Und plötzlich Engel erschienen wären. Bringe ich auch so meinen Schmerz, meine Enttäuschung so vor Gott? All das, was ich vielleicht nicht verstanden habe? Wer waren diese zwei, die Unterwanderer, die unterwegs waren? Der eine wird mit Namen genannt, der Kleopas. Der zweite wird nicht genannt. Kleopas, den Namen der Apostel sind es ja in den Evangelien berichtet. Kleopas gehört nicht dazu. Und die Apostel, die waren ja auch in Jerusalem versammelt. Er gehörte also zum weiteren Jüngerkreis. Vielleicht erinnert sich einer, dass so ein ganz ähnlicher Name sonst auch in den Evangelien vorkommt. Bei den Frauen, die unter dem Kreuz standen, wird nach dem Johannesevangelium 4 mit Namen genannt. Das eine war die Maria, die Mutter von Jesus. Und dann noch ihre Schwester, also die Tante von Jesus. Und dann wird eine Maria, die Frau des Klopas, genannt. Und die Maria Magdalena. Klopas ist die hebräische Form von Kleopas, ist das griechische. Und Lukas schreibt ja an griechische Leute. Handelt es sich um die gleiche Person? Übrigens, im Aramäischen, der Sprache, die Jesus gesprochen hat, wird statt Klopas, heißt es Kalpai. Und das Kalpai wird wiederum im Griechischen übersetzt auch mit Alpheus. Handelt es sich da um die gleichen Personen? Es wäre dann die engere Verwandtschaft von Jesus gewesen. Der Kirchenvater Eusebius, der berichtet, dass Kleopas, im Hebräischen Klopas, der Bruder von Josef, dem rechtlichen Vater von Jesus gewesen wäre. Wenn dem so wäre, das stimmen würde, dann wäre der Kleopas, also der Onkel von Jesus, der Bruder von seinem rechtlichen Vater. Und dass es sich um den Vater von Simon, dem späteren Bischof von Jerusalem und Nachfolger von Jakobus gehandelt hätte. Und die Theologen spekulieren, wer jetzt wohl diese zweite Person gewesen wäre. Ob das der Simeon, sein Sohn war, wie gesagt, der spätere Bischof von Jerusalem, das wäre dann sein Cousin von Jesus. Oder ob es sich um die Frau von Kleopas, die unter dem Kreuz war, gehandelt hat. In jedem Falle wäre es dort die engste Verwandtschaft von Jesus. Nicht die 12 Apostel, aber dann die dazugehörten. Die ganz nah dabei waren bei Jesus. Und doch innerlich Jesus nicht verstanden hatten. Kann das passieren, dass man ganz nah dabei ist? Vielleicht auch bei der Gemeinde? Und trotzdem innerlich Jesus ganz weit weg ist, ihn nicht verstanden hat? Er für uns noch ein Mysterium geblieben ist? Das führte. Jesus erklärt den Jüngern, musste nicht der Messias das alles leiden? Dann erklärt er ihnen die ganze Schrift. Jesus nimmt sich die Zeit, wie ein einfühlsamer Lehrer und Seelsorger, um den Jüngern das zu nochmals in Erinnerung zu rufen, was er ihnen 3 Jahre lang beigebracht hatte, immer wieder erklärt hatte. Er erklärt ihnen, wie das alles in der Bibel zusammenhängt und korrigiert ihre Sichtweise. Er erklärte von dem Mose, das bezieht sich auf die ersten 5 biblischen Bücher, 1. bis 5. Mose, und dann von den Propheten. Und dann erklärte ihn, dass der Messias nicht nur der Nationalheld für Israel sein wird, das Königreich wieder aufleben lässt, sondern der Retter der ganzen Welt, für alle Menschen da ist. Er ist nicht nur der Helfer für meine eigenen Probleme, an den ich mich wenden kann. Er hat eine viel größere Perspektive. Er ist der Herr des Universums. Und auch, dass Gottes Absicht dahinter war. Gottes musste nicht der Messias. Das Kreuz war nicht ein Betriebsunfall, nicht ein Justizirrtum. Es war Gottes ganz bewusster Weg, um die ganze Menschheit zu erretten. Um dich und mich zu erretten. Um unser Problem mit unserer Vergangenheit, unsere Schuld zu beseitigen. Und dann die Auferstehung, die uns Hoffnung und Zukunft gibt. Leider wird uns nicht erklärt, welche Bibelstellen Jesus ihnen dort erklärt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, dass er bei 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 schon begonnen hat. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, wo Gott nach dem Sündenfall zu Eva sagt, du wirst einen Nachkommen haben, in späterer Zeit, der wird dem Tod, dem Teufel besiegen. Was wird der Teufel machen? Er wird ihm in die Ferse stechen. Was ist dem Messias passiert? Am Kreuz. Wo ist er durchbohrt worden? An den Füßen. Wird dort nicht schon etwas vorhergesagt von dem, die Sehnsucht, Hoffnung und auch das, was mit dem Messias geschehen würde? Und dann, ihr seht eine ganze Reihe von Bibelstellen und auch in den Psalmen, Psalm 22, Psalm 31, 69, 108, Jesaja 53 und viele weitere Bibelstellen. Sie alle berichten davon, dass der Messias nicht nur als der große, strahlende Sieger kommen würde, sondern zunächst einmal leiden und unser Problem, unsere Schuld auf sich nehmen musste. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, all die Bibelstellen zu entfalten. Braucht man ein ganzes Jahr dafür. Ich möchte sie hier nur nennen und in der Konkordanz findet ihr ganz, ganz viele. Noch weitere Stellen. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, erstens, die Bibel ist absolut zuverlässig. Darauf ist Verlass. Und zweitens, die ganze Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament, hat ein Thema. Welches Thema? Jesus. Jesus ist das Thema der ganzen Bibel. Von Anfang bis zum Ende. Alles fokussiert, diese Sehnsucht auf den Erlöser. Und Informationen darüber, wer der Erlöser sein wird. Und dass er erst leiden und dann seine Herrlichkeit und seine Herrschaft aufrichten wird. Und das Letztere, darauf warten wir noch. Aber für die Juden damals und für uns heute, es ist oft schwer verständlich, diese beiden Seiten. Jesus, der aufs Kreuz geht und Jesus, der König, zusammenzukriegen. So wie auch Gott selbst, Gott, der sich uns zugewandt hat, liebevoll und der auch der Richter ist, weil er gerecht ist. Auch das ist schwer zusammenzufassen. Wie Gott alle Macht hat und ein starker Helfer ist, und trotzdem vielen aus seiner Kinder auch schwere Wege zumutet. Auch das ist nicht immer einfach zu verstehen, miteinander zu verbinden. Aber gerade das ist Gottes Weg, um sich in unserer Welt zu verherrlichen, um sich zu offenbaren, um seinen Namen groß zu machen. Die Wandergruppe nähert sich Emmaus ihrem Zielpunkt, ihrem Reiseziel. War es der Wohnort von Kleopas? Manche Ausleger vermuten das, dass er endlich zu Hause ist, nach 3 Stunden Weg, oder waren es doch sehr viel länger, weil sie so viel miteinander zu diskutieren hatten, vielleicht ein Päuschen unterwegs gemacht haben, um Jesus noch mehr zuzuhören. Jedenfalls, die Sonne ist schon am Untergehen, als sie ihren Zielort erreicht haben. Und Jesus gibt vor, als wenn er weitergehen wollte. Und die Jünger laden ihn nachdrücklich ein, zum Abendessen, noch über Nacht zu bleiben. Morgen früh kannst du doch weiterziehen, wenn es hell ist. Nachts war man damals nicht unterwegs. Und im Orient ist es üblich, dass eine Einladung zunächst einmal abgelehnt wird. Man will prüfen, hat der Betreffende es eigentlich ernst gemeint? Also komm doch zum Abendessen. Nein, ich möchte gar keine Umstände machen. Doch, komm wirklich zum Essen. Nein, ich war doch gar nicht darauf vorbereitet und eingestellt. Doch, wie meinst du wirklich? Okay, ich komme. Ja? So etwas spielt sich das dann ab. Nun, und Jesus bleibt über Nacht. Das Essen ist auch schnell zubereitet, wahrscheinlich so 19 Uhr, bis das Essen auf dem Tisch steht. Und der Unbekannte übernimmt gleich die Rolle des Gastgebers. Eigentlich ist der Hausvater derjenige, der dann das Segensgebet spricht, der das Brot bricht und verteilt das Essen. Und als er ihnen dies verteilte, an den Worten, an der Stimme, an den Gesten, da erkennen sie, das ist ja Jesus. Und sofort ist er unsichtbar. Nicht mehr zu sehen. Er verschwindet vor ihren Augen. Aber die Realität seiner Auferstehung, die bleibt. Und diese ungeheure Freude in ihrem Herzen und die gespannte Erwartung. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs war und mit uns sprach und uns die Bibel erklärte? So sprechen sie miteinander. Wie kam es zu dieser Wende bei den zwei Jüngern? Was hat dort plötzlich diese Veränderung bewirkt? Waren es die Berichte der Frauen? Waren es die Engelserscheinungen? War es die Nachricht von dem leeren Grab? Waren es die Wunder, die sie mit Jesus erlebt hatten? Waren es die eindrucksvollen Predigten von Jesus? Was bewirkte jetzt diese Veränderung? Diese Wende. Es war die Begegnung mit Jesus selbst, dem Auferstandenen. Das ist es, was diese Veränderung bewirkt. Angesteckt durch diese Begegnung. Deswegen die Frage, die ich euch mitgeben möchte: Wo begegnet dir, uns, heute Jesus? Im Alltag. Vor 3 Wochen war ich mit einer Gruppe von Handwerkern unterwegs in Kasachstan. Der Georg Gregor ist auch hier, der war auch Teil dieser Handwerkergruppe. Wir haben dort im Umfeld von der DMG, dort bei einem Frauenschutzhaus mitgeholfen, mit kasachischen Bauarbeitern zusammen. Seit 5 Jahren waren die schon am Arbeiten und kamen nicht so richtig voran. Und da kamen mal so ein paar 10 deutsche Mitarbeiter, die Hälfte schon im Ruhestand, aber die anderen so, haben mal so richtig mit zugelangt. Übrigens, wer Spaß an sowas hat, im Herbst gibt es wahrscheinlich auch wieder so einen Einsatz. 2 Wochen Urlaub nehmen und Kasachstan ganz, ganz viel dort erleben. Nebenbei, wir haben nicht nur dort gearbeitet und viel Staub gefressen. Gregor, stimmt's? Also, ja, nebenbei, was mich sehr bewegt hat, wir haben dort Menschen kennengelernt, die früher Muslime waren und jetzt Jesus nachfolgen. Da ist zum Beispiel diese eine Frau, diese jüngere, Gülbaha, und ihre Mutter. in einer großen Lebenskrise. Da ist er plötzlich Jesus begegnet, durch verschiedene Wunder. Und sie hat ganz schwere Verfolgung erlebt. Ihr Mann versuchte, sie umzubringen, weil sie Jesus nachfolgt. Ihr eigener Vater versuchte, sie umzubringen, weil sie Jesus nachfolgt. Über Jahrzehnte hinweg. Und sie ist trotzdem treu geblieben. Sagte Jesus, der mir so begegnet ist, wie kann ich anders, als ihm treu zu sein? Durch sie kam ihre Mutter, die Frau mit diesem Turban, die kam zum Glauben. Und auch sie ist ganz treue Jesus-Nachfolgerin. Oder Nurschan, der Bauleiter dort bei dem Baueinsatz, der auch durch eine Lebenskrise gegangen ist und alle Hoffnung verloren hatte, dann auf ganz merkwürdige Weise ein Gideon Neues Testament bekommen hat. Durch das Lesen davon ist ihm Jesus begegnet. Sein Leben ist ganz neu geworden, trotz schwerer von seiner Familie verstoßen, weil er Jesus nachfolgt und trotzdem ganz fröhlich. Und er kann gar nicht anders, als von Jesus zu reden, der sein Leben so reich gemacht hat. Oder ich denke da an ein iranisches Ehepaar. Die waren in die Türkei geflohen, jetzt vor kurzem. Mittellos, sucht nach einer Unterkunft. Und da begegneten ihnen iranische Christen, die auch selbst Konvertierte sind. Halfen ihnen dort, ein Nachtlager zu finden. Und dann boten sie ihnen auch das Evangelium in Persisch an. Da brach es aus dieser Frau heraus. Das Evangelium, wie lange suche ich danach? Vor einiger Zeit ist mir Jesus im Traum erschienen. Und hat mir im Traum gesagt, du bist meine Tochter und ich bin dein Gott. Aber mehr als den Namen von Jesus und die Erscheinung wusste sie nicht. Sie suchte überall, wie sie etwas mehr von Jesus erfahren könnte. Und dann bekam sie dort das Evangelium. Und innerhalb der nächsten Stunde hat sie und ihr Mann sich dort bekehrt. Ihr Leben Jesus anvertraut. Das ist es, was Gott tut. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Jesus selbst. Jesus. Das Letzte. Jesus weitergeben, diese Botschaft. Diese Begegnung mit Jesus steckt an. Sie setzt in Bewegung. Obwohl es bereits dunkel ist, obwohl sie den langen Fußweg hinter sich haben, sie warten nicht bis zum nächsten Morgen. Sie brechen sofort auf. Sie müssen zurück nach Jerusalem. Es reißt sie hoch, es steckt sie an. Sie eilen nach Jerusalem zurück, stolpern durch die Dunkelheit. Hatten ja keine Taschenlampe, hatten auch keine Straßenbeleuchtung. Wahrscheinlich ist es 22 bis 23 Uhr, als sie in Jerusalem ankommen. An das Tor klopfen, wo die Jünger sich versammelt haben. Die 11 Jünger sind dort und weitere Personen versammelt. Doch die 2 Wanderer kommen gar nicht zu Wort. Denn die anderen erzählen, Jesus lebt. Er ist dem Petrus erschienen. Petrus hat ihn erlebt. Und die Frauen. Wer? Petrus, der Versager? Und die Frauen, die gar nicht rechtskräftig aussagen konnten der damaligen Zeit? Nicht der Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus? Nicht der Jakobus? Nicht die anderen? Die Unscheinbaren, die Versager, denen offenbart sich. Und erst später kommen sie dazu, dass sie selbst ihre Geschichte erzählen können. Dass sie selbst berichten können, wie sie Jesus erkannt haben. Und dann, Vers 36, während die beiden Wanderer noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, sie würden einen Geist sehen. Warum seid ihr so erschrocken? Sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Selbst nach mehreren Berichten und Erlebnissen, selbst jetzt fällt es ihnen noch schwer, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Und Jesus gibt ihnen nachher noch weitere Beweise, den Zwölfen. Und dem Thomas reicht das immer noch nicht. Es ist noch ein langer Weg, der vor ihnen liegt. Langer Weg zur Gewissheit, zur wirklich Hoffnung. Ich fasse, das Entscheidende ist die Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Er, der heute lebt. Ich fasse zusammen. 6 Schritte zur Hoffnung. Womit beginnt es? Die eigene Enttäuschung, Verzweiflung einzugestehen. Dass wir ehrlich sind zu uns. Das zweite, Rückfragen dabei zuzulassen. Nicht uns abzuschotten. Das dritte, den eigenen Schmerz auszusprechen. Viertens, Erklärungen zuzuhören, einen Perspektivwechsel, sagen heute die Psychologen, und eine andere Seite davon zu erkennen. Fünftens, Jesus selbst zu begegnen und darauf zu warten. Vielleicht müssen wir länger warten als nur ein paar Stunden. Und sechstens, diese Hoffnung weiterzugeben, nicht nur für uns selbst zu behalten. Ich lade euch ein dazu, im Gespräch mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, von dem auch zu erzählen, was euch Hoffnung macht. Bei uns haben wir jetzt heute Morgen auf den Bürgersteig zum Beispiel mit Kreide groß draufgeschrieben, Jesus ist auferstanden. In Deutsch und in Ukrainisch, die Freunde, die bei uns im Haus wohnen und so, um so ein Zeichen zu setzen für diejenigen, die heute so einen Spaziergang machen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie wir das machen können. Wo stehst du in diesen 6 Schritten? Was ist für dich der nächste Schritt? Welchen Schritt möchtest du heute wagen? Bewusst, im Vertrauen auf Jesus? Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, wir preisen dich als den Auferstandenen. Herr, uns bewegt mich so tief, wie du den enttäuschten, niedergeschlagenen, müden Jüngern so nachgegangen bist, sie aufgesucht hast. Und dass das auch für uns gilt, wo wir enttäuscht sind. Dass du dich ihnen in den Weg stellst, dass du sie ihnen erklärt hast, dass du sie in den Arm genommen hast. Herr, dass du lebst und regierst, dass wir dich heute erfahren dürfen im Alltag. Denn du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zukunft, du bist das Leben. Was wären wir ohne dich? dass du regierst und dir die Zukunft gehört. Deinen Namen preisen wir. Gib uns Mut, mit dir einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Amen.